Ja, ich möchte uns noch den Predigttext für heute vorlesen. Steht in Lukas 19, ab Vers 28. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Wir möchten vor der Predigt noch eine Gebetszeit haben. Lasst uns gemeinsam beten.
Predigttext haben wir ja schon gehört. Ich möchte ihn überschreiben: Einzug Jesu in die Stadt Davids. Dazu drei Unterabschnitte. Erstens der Einzug des Herrn, zweitens die Tränen des Herrn und drittens das Eifern des Herrn. Der Einzug des Herrn. Im Propheten Sacharja Kapitel 9 lesen wir die Verse: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf dem Füllen der Eselin. 500 Jahre etwa vor diesem Einzug unseres Herrn in Jerusalem hat der Prophet Sacharja dies vorausgesagt. Und jetzt ist die Erfüllung dieser Prophezeiung da. Buchstäblich kann man sagen, hat sich's erfüllt, so wie sich Gottes Zusagen immer erfüllen. Es heißt ja schon mal im Psalm 33, des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Also auf Gottes Wort kannst du dich immer verlassen, auf die Worte der Menschen nicht unbedingt, aber auf Gottes Wort kannst du dich in jeder Lebenssituation verlassen. Und zwar auch hier, jetzt ist es endlich soweit, der verheißene, der angekündigte König ist da, der erwartete Messias, der versprochene Davidsohn, das sind ja alles diese Bezeichnungen von unserem Herrn. Und die Begeisterung im Volk kennt natürlich jetzt fast keine Grenzen mehr. Das sieht man auch an den äußeren Gesten. Man reißt sich die Kleider vom Leib, wirft sie auf den Weg, wenn er auf seinem Esel daherkommt. Manche reißen Zweige von den Bäumen, so steht es dann in den Parallelstellen auch, und es wird ihm geradezu ein Teppich ausgelegt. Und dann natürlich wie mit einer Stimme jubelt das Volk: Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und der Ehre in der Höhe. Dieser Gesandte ist, der von Gott angekündigt ist, jetzt da. Damit verbindet sich auch die Überzeugung, dass jetzt eine völlig neue Zeit beginnt in Israel und in der Welt. Jetzt bricht die Heilszeit an, wenn der Messias, der lang Erwartete, da ist. Es verbindet sich mit ihm ja diese Erwartung der Heilszeit. Der Davidsohn wird sein Volk endlich befreien. Lange genug hat man unter der römischen Herrschaft gelitten, wie Sklaven, wie Knechte. Jetzt ist er da, jetzt wird er sein Königreich aufrichten. Nicht nur in Israel, sondern sein messianisches Friedensreich in der ganzen Welt. Denn auch davon spricht ja der Prophet Jesaja an derselben Stelle. Er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist. Jubel und Jauchzen, Loben und Preisen. Das war die Stimmung damals. Und wie lange hält das Ganze an? Ein paar Tage. Nur ein paar Tage. Und dann wird aus diesem Hosianna, gelobt sei der da kommt, ein Hinweg mit ihm, kreuzige ihn. So kann die Stimmung bei Menschen umschlagen, wirklich ins Gegenteil. Da verwandelt sich dann die Begeisterung in Verwerfung, der Lobgesang geradezu in Verfluchung und, falls überhaupt vorhanden, die Liebe in eiskalten Hass. Das war damals. Wie ist es heute? Wie ist es heute? Kann nicht dein Jubel, dein Lobgesang, dein Lobpreis, dein Dank, deine Anbetung ins Gegenteil umschlagen, wenn irgendetwas in dein Leben hineinkommt, das dir nicht gefällt, das aber trotzdem der Herr hineinverordnet hat? Menschen können, und ich sage nicht, dass es von vornherein schlecht ist, aber es ist viel zu wenig. Menschen können zum Beispiel von Jesus begeistert sein. Man kann mächtig vom Heiland schwärmen. Aber reicht es aus? Ist es genug? Jesus, wir kennen ja diese Gleichnisse von unserem Herrn, vom vierfachen Ackerfeld. Da ist dieses zweite Ackerfeld ganz entscheidend. Da sagt Jesus: Bei dem aber auf felsigen Boden gesät wird, das ist der, der das Wort hört und gleich mit Freuden aufnimmt. Begeisterung. Aber es hat keine Wurzel in sich. Er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, fällt er gleich ab. Nein, Begeisterung hat noch nie durchgehalten, wenn es hart auf hart kommt. Noch gar nie. Das zeigen unzählige Beispiele durch die Geschichte hindurch. Laut Jesus ist Begeisterung, nur begeisterter Glaube, wetterwendisch. Man kann auch sagen, ist so ein Schönwetterglaube. Solange die Sonne strahlt und solange alles glatt geht und einigermaßen mir nach Wunsch geht, juble ich und freue mich und danke und lobe den Herrn. Aber wenn die stürmischen Zeiten kommen, viele unserer Brüder und Schwestern in der Welt, brutalste Verfolgung, da wird nicht gefragt, bist du begeistert oder nicht, sondern glaubst du an diesen Herrn? Wenn ja, dann kommst du ins KZ, kommst du auf den Scheiterhaufen oder sonst wohin. Aber es gibt ja auch die Zeiten der Krankheit und des Leidens sonstiger Art, also nicht nur Verfolgungsleiden, Zeiten der Trübsal, Zeiten der Trauer, der Tränen. Oder wenn es dann ans eigene Sterben geht, dass keinem von uns erspart bleibt, es sei denn, der Herr kommt vorher. Reicht dann die Begeisterung aus? Also Begeisterung, ich durfte nicht bloß einmal Sterbende begleiten. Da ist die Begeisterung dann nicht mehr viel wert. Gar nichts mehr. Da braucht der Glaube echten Tiefgang. Tiefgang, ein tiefes Verwurzeltsein in Jesus und im Wort Gottes. Alles andere taugt am Ende nichts. Wetterwendig, sagt Jesus, ich habe es eben gesagt. Das heißt, das Fähnlein in den Wind hängen, solange der Wind günstig weht, Halleluja, preist den Herrn. Wenn der Wind nicht mehr so günstig weht, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Nein, es braucht diese tiefe Verankerung im gekreuzigten, im auferstandenen, im lebendigen Herrn. In dem, von dem der Apostel Paulus sagt, in keinem anderen ist das Heil. Und von dem Petrus sagt und von dem die Bibel, der Apostel Paulus sagt, einen anderen Grund, ein anderes Fundament, tragendes Fundament gibt es nicht, außer Jesus. Wo bist du verankert mit deinem Glauben, falls er überhaupt da ist? Wo gründest du dein Leben? Wo bist du verankert? Tief gegründet. Das ist eine entscheidende Frage im Leben und noch mehr im Sterben. Gegründet sein in ihm, in Jesus, seinem Wort, das hält stand. Auch das zeigt eine 2000-jährige Geschichte. Wer standhaft geblieben ist in Krisenzeiten, das waren immer die Leute, die ganz tief in Jesus und seinem Wort verankert waren. Und da muss, um es so weit zu, dass es überhaupt so weit bei uns kommt, muss zunächst etwas geschehen in unserem Leben. Sonst ist das alles Schall und Rauch. Da muss Jesus bei uns persönlich Einzug halten. So wie damals in Jerusalem, da muss er Einzug halten in mein Herz, in mein Leben. Das ist ja bekanntlich von mir selber ausgefüllt, mein Leben, mein Herz. Von dem stolzen Ich, dem Widerspenstigen. Und da sagt der Prophet ja von diesem Jesus, der da kommt, Zacharia, ein Gerechter, ein Helfer, ein König. Ist Jesus der König deines Lebens und deines Herzens? Vorhin haben wir das wunderbar gesungen. Das kann man singen, ist auch gut so. Aber ist es auch die Tatsache? Ist Jesus der König deines Lebens, deines Herzens? Dann hat er das Sagen in deinem Leben. Dann bestimmt er, dann ist er der Herrscher. Und nicht bloß der Genosse, wenn es mir schlecht geht. Oder Hilfs-Sheriff, der um die Ecke kommen muss, wenn bei mir das Wasser an der Unterlippe steht. Ist Jesus König deines Herzens und Lebens? Hat er in deinem Leben das Sagen? Das ist absolut entscheidend. Absolut entscheidend. Denn dann ist er auch der Gerechte, von dem der Prophet spricht, der Gerechte, der dich gerecht spricht und gerecht macht, dass du vor dem lebendigen, heiligen Gott bestehen kannst. Wenn er nicht dein König ist, ist er auch nicht dein Gerechter. Dann stehst du mit deiner eigenen dreckigen Jacke vor dem Herrn und gehst unter. Er ist der Helfer, sagt der Prophet. Helfer. Nicht bloß, wenn ich gerade mal ein bisschen Bauchweh habe, sondern der Helfer aus der größten Not, aus der Sündennot, aus der Todesnot. Wer soll mich denn aus meinem Sündenschlamm herausziehen? Aus meiner Verdorbenheit, aus meiner Verlorenheit? Der Psychiater, der Psychologe oder der Seelsorger? Das kann doch nur Jesus. Der Gerechte, der Helfer. Ist er schon in deinem Herzen eingezogen, wie damals in Jerusalem? Bei dir ganz konkret, ganz persönlich in dein Herz hast du schon gesagt, komm Herr Jesus, sei Herr und König meines Herzens, meines Lebens. Bestimme du. Dann das Zweite, die Tränen des Herrn. Was für ein Anblick. Jesus weint. Jesus weint. Der Sohn Gottes vergießt Tränen, ist unfassbar traurig und betrübt. Blutenden Herzens klagt er, wenn doch auch du, Jerusalem, erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Zu dieser Zeit, das meint natürlich Gnadenzeit. In der Musik haben wir jetzt da, schön. Zu dieser Zeit, das ist die Gnadenzeit, das ist der göttliche, der himmlische Kairos. Jetzt ist Gnadenzeit, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt gilt es zuzupacken, jetzt gilt es das Angebot Gottes zu ergreifen. Jetzt ist sozusagen die gnädige Heimsuchung Gottes. Heimsuchung, haben wir diesen Begriff Heimsuchung so negativ belegt. Das ist doch etwas Positives. Da will mich jemand nach Hause suchen, nach Hause holen, heimholen, dorthin, wo ich hingehöre, nämlich in die offenen Arme des lebendigen Gottes. Und diese ausgestreckten offenen Arme des lebendigen Gottes, das ist Jesus. Und jetzt weint er über Jerusalem, du versäumst, du verpasst deine Gnadenzeit. Ja, man kann Gnadenzeit verpassen. Zu dieser Heimsuchung sagt Martin Luther, Heimsuchung heißt, wenn Gott zu uns kommt und anklopft, bringt er mit sich alle seine göttlichen Güter. Als sollte unser lieber Herr Christus sagen, eine Sünde bricht dir den Hals, o Jerusalem, dass du deinen gnädigen Gott nicht erkannt noch aufgenommen hast und meine väterliche treue Heimsuchung verachtet und verlacht hast. Da klopft der lebendige Gott an. Der Finger, mit dem er anklopft, ist der Herr Jesus, der Fleischgewordene. Und die Tür bleibt zu. Die Offenbarung heißt es auch mal, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus weint. Jerusalem lehnt Gottes väterliche, treue Heimsuchung ab. Lehnt ab, was ihm zum Frieden dient, zum Shalom, zum ewigen Frieden. Jerusalem lehnt den Friedensfürsten ab. Es ist ja heute nicht anders. Alle Welt will Frieden, sagen sie zumindest, aber keiner will den Friedenfürsten. Man schlägt die Gnadenhand, die ausgestreckte Gnadenhand Gottes aus. Man will nicht den, von dem es heißt, die Gnade und Wahrheit ist in Jesus Christus geworden. Den brauche ich nicht. Schon auf der ersten Seite des Johannesevangeliums heißt ja, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das passt genau zu unserem Passionstext. Er reitet in Jerusalem ein und die Seinen wollen ihn gar nicht. Sie wollen ihn nicht. Woran liegt es? Ein Ausleger bringt es auf einen schönen Punkt. Woran liegt es, dass vielen verborgen bleibt, was zu ihrem Frieden dient? Sie wollen nichts von Gott wissen, weil ihr Herz an der Welt hängt. Welt heißt ja nicht immer nur das ganz üble, böse, was uns so begegnet. Auch damals die Leute in Jerusalem, die hatten weltliche Vorstellungen vom Messias. Irdischer Friede, Römer raus aus dem Land, das ist Welt. Aber das, was zu ihrem ewigen Heil und Frieden dient, das wollten sie nicht. Das haben sie abgelehnt. Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott. Und so verwirft Jerusalem seinen Messias und verbaut sich damit selber den Weg zum Heil, zur Rettung, zum Frieden. Schließt sich selber vom Heil aus. Und da klagt der weinende Messias, Jesus. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Wieder kann man sagen, was geht mich das an, das war ja damals. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie ist es eigentlich bei dir? Auf wie viele mag es vielleicht auch in diesem Raum zutreffen? Und draußen rede ich jetzt gar nicht. Aber wenn man es grundsätzlich nimmt, auf wie viele mag es zutreffen? Die Zahl lässt sich wahrscheinlich gar nicht ermitteln. Wie zahllose verlorene Söhne und Töchter, die von ihrem himmlischen Vater im Grunde nichts wissen wollen, ihn ablehnen, seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit mit Füßen treten, mit dem, den brauche ich nicht. Ruft man sie zur Umkehr, habe ich nicht nötig, bin schon recht, ich habe doch nicht nötig, irgendwo meinen Weg zu ändern, in eine Richtung zu gehen. Man muss nur mit Menschen reden. Da ist doch jeder so von sich und seiner Rechtschaffenheit überzeugt. Ich brauche doch keinen, ich muss doch keinen anderen Weg einschlagen. Ich bin auf einem guten Weg. Also Ruf zur Umkehr wird verachtet. Gnade, ich brauche doch keine Gnade. Das Friedensangebot, das ja an die Person des Friedensfürsten gebunden ist, wird abgelehnt. Die Hand zur Versöhnung ausgeschlagen, zu seiner Liebe geht man auf Abstand. Das ist doch die Regel, das ist doch nicht die Ausnahme. Ich sage es nochmal, redet doch mit den Menschen und redet einmal mit eurem eigenen Herzen, ob es nicht am Ende doch auch so ist oder zumindest teilweise. Und darüber weint Jesus. Jesus kann auch über dich weinen, wenn du ihm die Herrschaft in deinem Leben verweigerst. Freut es dich, wenn Jesus über dich Tränen weint, weil du sagst, nee, also so will ich dann doch nicht. Ein bisschen Christus, ein bisschen Kirche, ein bisschen Gemeinschaft, ein bisschen schon, aber ihn, wie ich vorhin sagte, ihn als König und Herrn, das will ich nicht. Darüber weint Jesus. Denn er ist gestern und heute und dasselbe in Ewigkeit. Es macht ihn traurig. Es betrübt ihn. Warum? Weil er, das sagt schon der Prophet Jesaja, weil er ja kein Gefallen hat am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Ich sage dir mal was, Jesus liebt dich unvergleichlich mehr, als du dich liebst. Er will nicht, dass du mal in der Hölle landest. Er will es nicht. Und wenn Menschen in der Hölle landen, dann haben sie sich das selber zuzuschreiben. Er ruft zur Umkehr. Er lädt ein. Aber der einzige Weg aus dem Verderben ins Heil heißt nun einmal Jesus Christus. Und wenn ich den nicht will und ich brauche, nicht meine zu brauchen, dann habe ich mir das selber zuzuschreiben, wo ich meine Ewigkeit mal zubringen werde. Jesus, unser Herr und Heiland, will retten. Er sagt selber, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das gilt für alle Menschen. Inzwischen sind es, glaube ich, 8,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Er will retten. Dafür hat er am Kreuz sein Leben gegeben. Dafür hat er geblutet. Dafür hat er sich geopfert, um Sünder selig zu machen, um Menschen zu erlösen, um Menschen zu retten. Wenn ich aber den Erlöser nicht will, kann ich nicht auf Erlösung hoffen und damit rechnen. Das Kreuz ist die Einladung des lebendigen Gottes, die ausgestreckte Hand. Sünder, kehre um von deinem sündigen Weg, bevor es zu spät ist. Und deshalb, wer ihn ablehnt oder nur so am Rande ein bisschen sein Leben christlich ein bisschen übermalen möchte, wer Jesus ablehnt, wählt selber das Gericht. Irrt euch nicht, sagt der Apostel Paulus, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Unglaube erntet immer ewiges Gericht. Jesus verwerfen oder nicht wollen, ablehnen, zur Seite schieben, erntet immer die ewige Verdammnis. Jerusalem hat es erfahren. Jerusalem musste es bitter erfahren. 70 nach Christus, also ein paar Jahre später, als Jesus das und dann auch seine Endzeitreden angekündigt hat, hat Jerusalem es buchstäblich erfahren, was hier Jesus noch sagt. Feindliche Heere belagerten die Stadt. Alles wurde dem Erdboden gleichgemacht, einschließlich des Tempels. Kein Stein blieb auf dem anderen. Genauso wie Jesus es prophezeit hat. Ja, der Herr steht zu seinem Wort, zu seiner frohen Botschaft, auch zu seiner Drohbotschaft, zum Evangelium und zum Gericht. Gottes Wort wird sich erfüllen. an jedem Einzelnen. Und deshalb heißt es ja mal im Johannesevangelium, wer den Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. An Jesus entscheidet sich, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst. Nicht an deinem Gutmenschsein, nicht an deinen netten Werken, die du tust, das ist okay. Es entscheidet sich ausschließlich an deiner Beziehung zu Jesus, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Kein Gottloser, keiner, der von Jesus losgelöst sein will, wird dem Gericht Gottes, dem Zorn Gottes entgehen. Keiner, der den Heiland ablehnt, wird einmal Gnade finden im letzten Gericht. Gottlosen Menschen, und ich sage es bewusst noch einmal, das heißt von Gott gelöst, das ist nicht bloß der, der irgendwo in der Gosse liegt, voll gesoffen bis oben hin, so dieser gottlose Typ, der schon 6-mal im Knast war. Nein, gottlos heißt einfach von Gott gelöst, nicht an ihn gebunden, nicht an Christus gebunden. Gottlose Menschen erwartet ein schreckliches Gericht, daran lässt die Bibel überhaupt keinen Zweifel. Darum wohl dem, der einen Heiland hat. Einen, der vom Tode errettet, einen, der vor dem ewigen Zorn bewahrt, vor dem Fluch Gottes befreit, vom Fluch Gottes befreit. Wer einen Heiland hat, nein, nicht einen Heiland, sondern diesen Heiland, denn es gibt keinen anderen. Es gibt nur einen einzigen Heiland und der heißt Jesus Christus. Und wer den hat, hat das Leben, wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Hast du Jesus? Ist er dein Herr und dein Heiland? Daran entscheidet sich letztlich alles. Aber nicht nur hast du einen Heiland, diesen Heiland, sondern hat dieser Heiland auch dich? Hat er auch dich? Man fragt ja gerne die Leute, was denkst du über Jesus? Gute Frage, darf man stellen. Aber überleg mal, was Jesus über dich denkt. Kann er sagen, der oder die ist mein Eigentum? Hat er dich als sein Eigentum? Wenn du sein Eigentum bist, kann er über dich verfügen, wie er will. Wenn er nicht über dich verfügen kann, wie er will, bist du nicht sein Eigentum. Das sage nicht ich, das sagt die Schrift. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, komme ich nachher nochmal drauf zurück, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und, das geht an die Adresse von Christenmenschen, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wem gehörst du? Wem gehörst du? Jesus oder dir selbst? Wenn du dir selbst gehörst, kannst du nicht gleichzeitig ihm gehören. Deshalb ist die Frage nicht nur, habe ich Jesus, sondern hat er mich? Hat er mich als sein Eigentum? Will ich überhaupt sein Eigentum sein in Zeit und Ewigkeit? Nur wer ihn hat, hat das Leben und nur wen er hat, der entgeht der Verdammnis. Darum prüfe, wie du zu Jesus stehst. Und dann noch das Dritte, das Eifern des Herrn. Johannes schreibt im 2. Kapitel, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Ein Zitat aus dem 69. Psalm. Der Eifer, ja, Gott eifert um sein Haus. Man kann auch sagen, um seine Wohnstätte. Vielleicht tun wir das auch, um unsere Wohnung oder unser Häuschen eifern, dass es einigermaßen in Ordnung bleibt. Manche lassen sie auch vergammeln, dass es nur noch aussieht wie eine Bruchbude. Er eifert um sein Haus. Der Heiland, der lebendige Gott. Und interessant ist das Wort, das hier im Grundtext steht, meint tatsächlich eine leidenschaftliche, eine eifersüchtige Liebe des Herrn um sein Haus, um seinen Tempel. Man kann auch kann es auch wiedergeben mit einem richtigen heiligen Zorneseifer um seine Sache. Eine Leidenschaft, ein leidenschaftlicher Einsatz. Und genau das sehen wir ja deutlich bei Jesus, bei seinem Handeln. Er kämpft geradezu um die Heiligkeit des Tempels. Das passt ja manchen nicht so richtig ins Programm zum lieben Heiland, wenn er dann die Peitsche schwingt und die ganzen Burschen zum Tempel rauswirft, die Tische umwirft, die Tauben fliegen lässt und die Tiere auch gleich noch in die Pampa setzt. Das passt ja gar nicht. Genau das passt. Genau das passt. Der Eifer um dein Haus. Ein heiliger Eifer um Gottes Heiligtum. Schon als Zwölfjähriger, als die Maria und Josef ihren Sohn suchen, als sie da in Jerusalem waren und er nicht wieder mit auf der Heimfahrt dabei war, da finden sie ihn im Tempel. Und dann sagt er zu Maria und Josef: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Jesus liebt den Tempel in Jerusalem, weil das die Wohnstätte seines Vaters ist. Und deshalb ist dieser Eifer um sein Haus ein Liebeseifer. Und dieser Eifer duldet keine Entweihung. Es soll ein Bethaus sein, eine heilige Stätte. Und was haben die Leute daraus gemacht? Einen Jahrmarkt. Oder deftiger, Jesus sagt, eine Räuberhöhle. Eine Ganovenbude. Und darum das Eifern des Herrn, dieses heilige Eifern um das Heiligtum, ein Eifern um Gottes Tempel. Und jetzt kann man durchaus fragen, das muss man fragen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Sehr viel. Das hat mit Christenmenschen enorm viel zu tun. Wisst ihr nicht, ich habe es vorhin schon zitiert, und da sagt Paulus dann zunächst mal die ganze Gemeinde, das Wort kommt ja gleich zweimal, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Tempel Gottes nennt das Neue Testament, nennt der Apostel Paulus die Gemeinde von Jesus Christus. Also alle, die der Herr herausgerufen hat, hinzugefügt hat zu seiner Gemeinde. Wenn du Glied der Gemeinde bist, weil du zu Jesus gehörst, nennt dich die Bibel Tempel des Heiligen Geistes. So dessen, bist du dessen immer bewusst? Die Gemeinschaft der Heiligen, wie es dann im Glaubensbekenntnis heißt, die Schar der Wiedergeborenen, das Volk des neuen Bundes, die Gemeinde der Erlösten, welche Begriffe man jetzt auch nehmen möchte, das ist Tempel Gottes. Er das Haupt, wir die Glieder. Das ist der Tempel Gottes. Inmitten einer Welt, einer gottlosen Welt, vielleicht einer religiösen Welt, einer ideologisch verseuchten Welt, ist die Gemeinde Jesu heiliger Tempel Gottes. Oder soll ich sagen, sollte sie sein. Ein Bethaus, eine heilige Stätte, ein Ort, das gilt dann auch für die einzelnen Gemeinden, eine Stätte, wo Gottes Wort gelehrt, verkündigt wird. Ein Ort, wo verlorene Menschen Rettung und Heil finden, wo Gläubige im Glauben gestärkt werden, wo Betrübte Trost finden, wo Niedergeschlagene aufgerichtet werden und wo Leichtsinnige ermahnt werden. Kurz eine Stätte, wo eben dieser Tempel Gottes nach außen und nach innen gebaut wird. Zu einem heiligen Tempel. Ich betone das Wort heilig ganz bewusst. Heilig heißt ja ausgesondert für Gott. Das ist heilig. Das gilt für jeden einzelnen Christenmenschen und es gilt für die gesamte Gemeinde. Ausgesondert für Gott. Weg vom Profanen. Ausgesondert für Gott. Wo er allein geehrt wird. Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Bekannter Ausleger schreibt, die Welt drängt sich aber mit ihrem Wesen immer wieder hinein und macht sie, gemeint ist die Kirche oder Gemeinde, zu einer Räuberhöhle. Eine weit, weit verbreitete Not in unseren Tagen. Weltanpassung, wohin man schaut, in Kirchen und Gemeinden. Oft kaum noch ein geringer Unterschied zwischen Welt und Kirche. Haben alle Väter, Glaubensväter durch fast 2000 Jahre hindurch sich geirrt, wenn sie immer auf diesen Unterschied hingewiesen haben und heute sagt man, der Unterschied gilt nicht mehr, da bin ich anderer Auffassung, weil die Schrift anderer Auffassung ist. Sünde wird geduldet. In wie vielen Kirchen und Gemeinden wird offenkundige Sünde geduldet? Naja, kann man nicht so eng nehmen, dann irrt sich die Schrift. Eine Verfälschung des Wortes Gottes ist doch auf dem Vormarsch. Oh, nicht bloß in der Kirche, da weiß ich, wovon ich rede. Wenn auch in freien Gemeinden heute, bei weitem nicht mehr, zum Beispiel eine Jungfrauengeburt geglaubt wird und gelehrt wird und ein Sühnetod und alle diese zentralen Wahrheiten. Und Gottes Wort kann man doch nicht mehr als irrtumslos und unfehlbar gelten lassen. Das gilt doch schon lange nicht mehr. Das hat doch schon, das macht doch vor keiner Tür halt, dieses Gift. Die Missachtung der Heiligkeit Gottes. Christus wird doch weitestgehend zum Kumpel degradiert. Dann die Manipulation oder Versuch, durch irgendwelche Rituale den Heiligen Geist zu manipulieren. Und vor allen Dingen, im Mittelpunkt steht der Mensch. Bei weitem nicht, im Mittelpunkt steht immer der lebendige Gott. Gott, der Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche und die Kirche dabei sein Handlanger. Und wie gesagt, leider, leider nicht nur in Großkirchen, in Freikirchen, in Gemeinschaften, wohin man schaut. Passiert das heute? Das ist nicht meine Erfindung. Kann jeder wahrnehmen, der es mit offenen Augen durch die Welt geht. Die Not ist groß und sie wird immer größer. Vielerorts gleichen Kirchen und Gemeinden schon längst einer Räuberhöhle, weil alles Mögliche stattfindet und alles Mögliche geduldet wird und alles Mögliche und auch Unmögliche sich ausbreitet. Höchste Zeit, wie damals, höchste Zeit, dass der Auferstandene eingreift. Dass er seinen Tempel reinigt, hinauswirft, was hinausgehört. Und das geht nur über eine echte, nicht so etwas Flapsiges, oder Halblebiges, sondern das geht nur über eine echte Erweckung, die ans Eingemachte geht. Wo Menschen wieder in den, auch gläubige Menschen wieder in den Grundtiefen ihres Existenz erschüttert werden, sagen, was haben wir dem heiligen Gott alles zugemutet und angetan? Wir wollen umkehren von unserem verkehrten Weg. Erweckung, nochmal ein Ausleger schreibt, jede Erweckung, welche die Kirche Christi erlebt, ist nichts anderes als ein Hinaustreiben der Welt. Und der gleiche Ausleger gleich im Anschluss: Die ärgsten Feinde einer jeden Tempelreinigung sind die hohen Priester und Schriftgelehrten. Das heißt, all jene Leute, die von Macht und Einfluss in der Kirche, die selber nicht bekehrt sind und auch nichts von einer Bekehrung wissen wollen. Theo Lehmann sagt einmal, der Antichrist kommt aus der Sakristei. Recht hat er. Was heißt es nun für uns, für Leute, die Jesus wirklich nachfolgen wollen? Nicht bloß davon reden, sondern die ihm wirklich nachfolgen wollen. Leute, denen der Tempel des lebendigen Gottes, die Gemeinde, nicht egal ist. Die sagen so, egal ob der Haufen den Bach runtergeht oder nicht, sondern denen das liegt am Tempel des heiligen Gottes. Und die deshalb auch um diesen Tempel eifern, wie der Herr. Es heißt zum einen, um eine echte Erweckung, wie eben erwähnt, zu flehen und zu beten. Vielleicht schenkt es der Herr nochmal. Wir sind nicht Gottes Geheimräte, wir wissen nicht, ob er es nochmal schenkt, aber er kann es. Beten, dass Jesus nochmal eingreift und alles, was nicht in die Gemeinde hineingehört, hinauswirft. Da wirft er vielleicht auch manche Leute raus, die an ihrer Sünde festhalten wollen. Dann soll es so sein. Und vor allen Dingen heißt um Erweckung beten, Herr, schenk uns eine Erweckung, aber beginne sie bei mir. nicht beim anderen, bei mir. Da muss der Stall geputzt werden, ausgeräumt werden. Vorhin habe ich das Wort erwähnt und jetzt geht es an uns persönlich. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, jeder Einzelne, ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Jeder Wiedergeborene ein Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb muss die Erweckung bei mir beginnen. Da muss ich vor dem Herrn stillstehen und sagen, Herr, was ist in meinem Leben alles drin, was nicht hineingehört? Was mit dir im Clinch liegt? Da muss die Reinigung beginnen und die Heiligung. Und dann können wir auch in Vollmacht um Erweckung beten. Und wenn sie der Herr schenkt, das ist seiner Souveränität überlassen, wenn sie der Herr schenkt, dann gut, dann können wir nur danken. Und wenn er sie nicht schenkt, dann kann es auch sein, dass das Gericht am Hause Gottes begonnen hat oder schon im vollen Gange ist. Wenn der Herr seine Kirche dahin gibt, dann wird es schlimm. Dahin gibt dann ihre eigenen Irrwege, ihren Götzen, ihren Sündendienst, hingibt, dann bleibt eben Räuberhöhle, wenn ihr es bleiben wollt. Ihr müsst nicht, aber wenn ihr nicht umkehren wollt, dann bleibt ihr Räuberhöhle. Was folgt daraus? Ich komme zum Schluss. Für jeden Einzelnen ein Entweder-Oder. Entweder will ich in der Räuberhöhle und selbst ein Stück Räuberhöhle bleiben, oder ich gehe auf Abstand. Entweder mache ich all dieses unheilige Treiben mit, oder ich bin bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Jesus ist gegen den Strom geschwommen. Und seine Treuen durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch ebenfalls. Entweder folge ich dem Herrn und diene ihm, oder ich gehe weiterhin den Irrweg einer verweltlichten Kirche und Christenheit mit. Entweder auf dem schmalen Pfad dem Heiland folgen oder dem breiten mit einem christlichen, großen christlichen Schildchen übermalten breiten Weg zu gehen. Welchen Weg gehst du? Willst du gehen? Der eine Weg führt ins Verderben, der andere ins Licht. Die Entscheidung nimmt dir niemand ab. Du und ich, jeder von uns entscheidet, welchen Weg er letztlich gehen will. Es gibt einen Weg, der absolute Verheißung hat, und das ist der Weg, in der Passionswoche darf man mal so sagen, der Weg dem Lamm Gottes nach, dem Christus nach. Und dieser Weg geht immer in Leid, Leiden und Kreuz, aber am Ende ins Licht. Oder aber den anderen. Die Entscheidung nimmt dir niemand ab, nimmt mir niemand ab, aber wohl dem, der solange es noch möglich ist, für sein persönliches Leben eine klare Entscheidung für Jesus, für sein heiliges Wort trifft. Und dann ist es wie so ein, ja in einer Gemeinde, wie so ein Sauerteig, wo Einzelne da sind, die diesen Weg gehen wollen, entschlossen, entschieden gehen wollen, wird sich das immer auf die ganze Gemeinde nach und nach wie Sauerteig auswirken. Und es hat sogar eine reinigende Wirkung. Denn die, die dann diesen Weg wirklich nicht mitgehen wollen, werden diesen Ort dann auch verlassen, den Tempel sogar freiwillig verlassen. Gäbe Gott, dass seine wahre Gemeinde, weltweit, nicht bloß hier in Gerlingen, seine wahre Gemeinde, das noch einmal begreift, dass wir in der letzten Zeit vor seinem Kommen mehr denn je herausgefordert sind, noch einmal heilig dem Herrn zu sein. Denn das ist sein Auftrag. Ich bin heilig, sagt der Herr. Und ihr sollt heilig sein, ausgesondert für mich. Und alles andere führt letztlich nicht zum Ziel. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.